Von Jesaja hören wir folgende Verheißung. Gott spricht: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Sind das nicht traumhaft schöne Bilder, die uns der alte Jesaja hier vor Augen stellt? Gott verwandelt die Welt, in der wir leben. Oder, vielleicht treffender gesagt, Gott verwandelt einmal die Welt, in der wir jetzt noch leben müssen. Wie auch immer, in jedem Fall bringt er hier enttäuschten Menschen die Vision einer besseren Welt nahe. Seine Hörer waren nach langen Jahren im Exil als freie Menschen aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekommen. Großeltern und Eltern hatten viele Jahre hindurch immer wieder sehnsüchtig von der alten Heimat erzählt. Jetzt sind ihre Enkel am Ziel dieser Reise. Aber da ist kein Land, in dem Milch und Honig fließen. Im Gegenteil, sie stehen zwischen Schutt und Asche und vor der riesigen Aufgabe, Jerusalem und das ganze Land wieder aufzubauen. Große Wahlmöglichkeiten gibt es nicht. Vor ihnen steht ein Leben, das so ganz anders ist als ursprünglich geplant. Und ob sie wollen oder nicht, sie müssen sich ihm stellen. Die schönen Hoffnungsbilder, die wir im Predigttext gehört haben, lassen erahnen, welche Not sie umtrieb. Die Seuchengefahr und die Kindersterblichkeit sind hoch im Trümmerland. Die Lebensgrundlagen unsicher in einer Zeit ohne Schutz und Gerechtigkeit. Klagen über Krankheit und Sterben, über Unrecht und Unheil nehmen kein Ende. Und die quälende Frage, ob Gott das alles nicht sieht und nicht hört, hat sicher auch den Glauben einiger zum Trümmerfeld werden lassen. Heute, 2500 Jahre später, hören wir am Ewigkeitssonntag die Vision des Propheten. Auch in vielen von uns rühren diese Bilder an Trümmer des eigenen Lebens. Wie soll es auch anders sein an diesem Sonntag, an dem der Verstorbenen gedacht und an dem wir deutlich an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert werden. Und dann begegnen uns Worte wie die des Propheten Jesaja und wir sehen wieder seine traumhaften Bilder von einer anderen, einer sorgenfreien Welt. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ist das nicht Vertröstung? Religion als Opium fürs Volk? Wir müssen doch in einer ganz anderen Welt zurechtkommen. Ja, das muss hier klar gesagt werden. Der Prophet Jesaja spricht von einer anderen Welt, die wir so nicht erleben. Kein Verrat und keine Ungerechtigkeit, keine Enttäuschung gibt es dort. Dafür umso mehr Frieden und Liebe, sattes Leben ohne Brüche und Scherben. Ich frage mich, wie kam Jesaja nur auf diese Bilder? Erlebt hat er all das ja auch nicht. Im Gegenteil. Er kannte die Zustände und die Zusammenhänge. Wieso hat er nicht resigniert? Wieso hat er nicht einfach nur das unbarmherzige Mantra der Realisten gepredigt? Die Welt ist schlecht, die Menschen schwach, da kann man halt nichts machen. Es gilt fressen oder gefressen werden. Er macht das nicht. Woher nahm er die Kraft für diese Hoffnungsvisionen? War das wirklich nur Opium für ihn selbst und für all die anderen Traurigen und Enttäuschten? Ich kann das nicht so recht glauben. Sicher, die Israeliten lebten damals in tiefer Enttäuschung auf dem Schutthaufen der Schätze ihrer Vorfahren. Aber das, was Jesaja da sagt, ist kein plattes, das wird schon wieder. Da heißt es nicht Augen zu und durch, Kopf hoch, könnte schlimmer sein oder ähnlich dumme Vertröstungsfloskeln. Den Trauernden, den Kranken und vom Unrecht Gezeichneten bringt er mit Kraft Gottes Stimme nahe. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wir Menschen könnten das nicht. Wir haben es zwar oft versucht, wir sind jedes Mal gescheitert. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, um den es geht. Es geht nicht darum, was wir schaffen können. Es ist ja auch nicht Jesaja, der da redet. Es ist Gott, der in Jesajas Prophezeiung spricht. Der Schöpfer der Welt spricht von seinen Plänen mit unserer Welt. Können wir uns diese Pläne in allen Einzelheiten vorstellen? Ich fürchte nein. Gottes Gedanken sind zu groß. Und sicher ging es auch Jesaja damals nicht anders. Mitten im Alten hört er Gottes Wort vom Neuen. In dunkler Zeit sieht er das Licht am Horizont und hat den Mut, das nicht für sich zu behalten. Er packt Gottes unfassbar große Pläne in verdaubare menschliche Häppchen. Ist das Flucht vor der Wirklichkeit? Ich glaube nicht. Der Prophet läuft nämlich nicht weg. Er flüchtet sich nicht einfach nur in Traumgespinste. Er bleibt mitten im Schutt. Er sieht die Nöte seiner Mitmenschen sehr genau. Er kennt die Ursachen. Er macht ihnen nichts vor. Aber er spricht ihnen Mut zu. Er macht Hoffnung. Er flieht nicht vor der Trauer der Eltern um das Kind. Er bleibt den Menschen nahe, die plötzlich ohne Lebensgrundlage dastehen. Er hofft trotzdem auf Gottes neue Welt. Und erzählt von Gottes verwandelter Welt. Nein, Jesajas Prophezeiung stiftet nicht zur Weltflucht an. Sie vertröstet nicht auf ein Jenseits, im Gegenteil. Es geht um das Leben heute, um das Leben mit all seinen Härten. Denn ohne sie kann man nicht verstehen, was Jesaja sagen will. Es geht in ihnen nämlich um das, was unser Leben bestimmt, um das, was unser Leben ermöglicht, um das, was uns Mut macht, dieses Leben anzugehen und es zu gestalten. Es geht um nicht weniger als um den Sinn unseres Lebens. Und was ist der Sinn? Wir wissen es nicht. Jesaja sagt nicht, genau dies oder das ist der Sinn eures Lebens. Das kann er auch gar nicht, denn auch er ist nur ein Mensch mit einem menschlichen, begrenzten Verstand. Und der Sinn dieser Welt, der Plan Gottes, den er sich mit dieser Welt gemacht hat, der übersteigt unsere Möglichkeiten. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so entscheidend, haarklein den Sinn meines Lebens zu kennen. Vielleicht ist es besser, einfach nur darauf zu vertrauen, dass mein Leben einen Sinn hat. Einen Sinn, den nicht ich mir gebe, den nicht ich mir einfach so ausgedacht habe, sondern den Gott mir gegeben hat. Die Bibel nennt dies Vertrauen übrigens Glauben. Und sie verweist immer wieder darauf, dass dieser Glauben nichts mit Vermutungen zu tun hat. Da geht es nicht darum, etwas zu wissen oder eben nicht zu wissen. Da geht es darum, jemandem zu vertrauen. Das ist etwas ganz anderes. Das kennen wir übrigens. Auch wir vertrauen anderen, obwohl wir sie nicht genau kennen und Bescheid wissen über jede einzelne ihrer kleinsten Regungen. Darum wissen wir aber auch, Vertrauen, also dieser Glauben, ist meistens wohl begründet. Begründet zum Beispiel durch die Erfahrung des Jesaja, der an einer anderen Stelle in seinem Buch eines der wichtigsten Worte der ganzen Bibel spricht. Sie kennen es bestimmt auch. Bei unseren Taufen wird es immer wieder vorgelesen, weil es uns allen gilt. In diesem Wort sagt Gott: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er verspricht uns Vergänglichkeit hin oder her. Ich gebe dich nicht weg. Du bist mein. Das ist keine Vertröstung. Das ist die Wirklichkeit. Das soll uns Mut machen über die Dunkelheiten unseres Lebens hinaus bis zu dem Augenblick, wo wir Gott sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Und wo ganz sicher nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Amen. Behüte sie Gott.